Ich hatte es ja eben schon erwähnt, was soll ich anziehen? Und ich lese dazu den passenden Text aus dem Kolosserbrief, Kolosser 3, ab Vers 12 bis Vers 14. Da schreibt der Apostel Paulus: So ziert nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und vertragt einer den anderen und vertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander. Wenn jemand Klage hat wider den anderen, gleich wie der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit. Und dann lese ich noch den Vers 15 dazu. Und der Friede Christi regiere in euren Herzen, zu welchem ihr auch berufen seid, in einem Leibe und seid dankbar. Wir singen vor der Predigt.
Ausnahmsweise heißt es heute nicht Ladies First. Ich freue mich sehr, liebe Männer, dass Sie trotz des Themas zum Gottesdienst gekommen sind. Was soll ich anziehen? Typisches Frauenthema. Was sollen wir Männer da bloß machen? Liebe Frauen, haben Sie Geduld mit uns Männern. Und seien Sie gewiss, zu einer Farb- und Stilberatung eigne ich mich nicht. Mir hat zwar mal jemand erklärt, es gäbe Sommertypen und Wintertypen. Und ich habe unterwegs da oben am Randen, wo dann schon Schnee lag, meine Frau gefragt, ob es denn auch Frühlings- oder Herbsttyp gäbe. Also Sie sehen, wer solche Fragen stellt, ist für Beratung nicht geeignet. Aber farbig wird's heute und stilvoll soll es auch werden. Da schreibt ein Apostel zu einer Gemeinde, deren Leben zum größten Teil aus Alltag besteht und der Alltag zum größten Teil aus Kleinigkeiten. Da schreibt ein Lebenskundiger, einer, der Rat geben kann, einer, der Erfahrungen als Ratnehmer gesammelt hat und der damit gut gefahren ist. Und er empfiehlt jetzt für alle die gleichen Klamotten. Klingt fast nach Uniform, aber wenn man ein wenig genauer hinschaut, merkt man, hier ist etwas ganz Besonderes im Gange. Fünf Kleidungsstücke werden genannt, die Christen in Kolosse und Konstanz doch bitte schön anziehen sollen. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld. Wir müssen mal gucken, ob uns das passt, ob uns das steht. Herzliches Erbarmen. Dass man einem anderen, vielleicht einem anderen in Not, so viel Platz im Herzen einräumt, wie der oder die gerade braucht. Dass man ein ganz weites Herz hat, mitten in einer Zeit der Engherzigkeit. Die Fähigkeit, einem anderen nicht nur oberflächlich zu begegnen, die beste Art, jemand ernst zu nehmen, eben das, was über bloße Höflichkeit hinausgeht. Eine Art von Zuwendung, die das Herz des anderen erreicht, weil sie sich vorher den anderen zu Herzen genommen hat. Eine Art von Sehen, die das aushält, was man beim anderen gesehen hat, zieht an herzliches Erbarmen. Zieht an Freundlichkeit. Im anderen den Freund sehen können, nicht den Gegner. Nicht den, der mir dauernd im Weg steht. Gell, Sie wissen, dass die meisten Leute auf dem Globus stehen uns dauernd im Weg. Aber dann nicht die Leute wegräumen wollen, sondern ganz im Gegenteil, den anderen nicht als Behinderung für sich selber sehen, sondern freundlich werden. Eine Art, miteinander umzugehen, die dem anderen Mut macht, aufzutauen, das Ende der emotionalen Eiszeit. Wir kennen alle den Satz, du hast mir gerade noch gefehlt. Und wir wissen, wo dieser Satz ausgesprochen wird, da ist das doch ein eher negativer Satz. Aber wo Freundlichkeit angezogen wird, da könnte dieser Satz ganz positiv Karriere machen. Du hast mir gerade noch gefehlt. Und ich bin froh, dass du jetzt da bist. Du bist mir willkommen. Zieht an Demut. Es gibt Sprachwissenschaftler, die sagen, aus der Geschichte dieses Wortes könne man lernen, wie schwierig dieses Wort es bei den Germanen gehabt habe. Das sei ein solches Suchen und Trachten nach der richtigen Wortbedeutung gewesen. Irgendwie passt Demut nicht zu den Germanen. Sehr wesensfremd, unbegreiflich. Irgendwas Christliches, was man überhaupt nicht einordnen kann, wenn man ein aufrechter alter Germane ist. Ich kann das im Einzelnen nicht beurteilen, aber der schlechte Klang, den dieses Wort heute noch hat, ist ja bemerkenswert. Wir könnten dieses Wort zunächst einmal schlicht mit Niedrigkeit übersetzen und das klingt nicht sehr attraktiv. Aber gemeint ist etwas, das wir durchaus nötig hätten. Diese Selbsteinschätzung, wo Leute sich aufblasen, da wäre Demut die Nadel, die in diesen Ballon hineinpiekst und ihn zum Platzen bringt. Demut, das wäre das höchst nötige Schrumpfen auf das wirkliche Maß. Im alltäglichen Umgang, der Verzicht auf die hohen Absätze, nicht bei den Schuhen, sondern die High Heels im Kopf, wenn man doch eigentlich Plattfüße hat. Der andere ist dann nicht der, den ich niedrig halten muss, auf dessen Kosten ich mich profilieren will. Ich muss ja irgendwie mein Niveau bestätigt kriegen. Nein, das ist beim Demütigen nicht mehr nötig. Die Demütigen sind eigentlich die wahren Realos. Nur der Demütige steht mit beiden Beinen auf dem Boden, die anderen hängen alle in der Luft. Und nun ist das Neue Testament nicht der Meinung, die Demut entstehe, indem man sich mit anderen vergleicht. Da entsteht angeknackstes Selbstbewusstsein, aber das ist eben noch keine Demut. Demut entsteht in der Begegnung mit dem lebendigen Gott. Man wird wahr unter den Augen Gottes. Man gewinnt das Maß, das wirklich zu einem passt. Getroffen auch von der Wucht Gottes. Dieser Gott ist so anders als wir. Und wie gehen wir dann damit um? Und dann die Sanftmut. Auch die wäre anzuziehen. Vielleicht ist das die Art von Mut, die am meisten Mut braucht. Normalerweise sagen wir, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Und weil es meist so aus dem Wald herausschallt, wie vorher jemand hineingerufen hat, bleiben natürlich die Konflikte bestehen. Und manchmal wird das Echo immer stärker statt schwächer. Sanftmut wäre unter diesen Umständen ein Alternativecho. Da schallt es besser aus dem Wald heraus, als vorher einer reingerufen hat. Es ist der Mut, anders zu reagieren, als es gang und gäbe ist. Auf einen groben Klotz gehört ein spitzer Keil, sagt man. Sicher, wenn ich alles klein hacken will, dann schon. Wenn wir nicht Sanftmut lernen, ist in der Tat am Ende alles Kleinholz. Und man muss erst mal wissen, worum es hier geht. Es ginge ja bei der Sanftmut um eine andere Art von Handeln, als es gang und gäbe ist. Aber die dürfte nicht aus dem Gefühl der Ohnmacht heraus passieren. Oder dass man alles schleifen lässt, weil man Verantwortung scheut, das wäre keine Sanftmut. Überhaupt, wo etwas aus Angst heraus geschieht, ist es nicht Sanftmut. Man müsste also erst einmal wissen, ob man sich Sanftmut eigentlich leisten kann. Sanftmut setzt Geborgenheit voraus. Ohne Geborgenheit wird aus der Sanftmut nichts. Aus der Gewissheit heraus, Jesus ist der Herr, oder wie wir in Kolosser 1 gesehen haben, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, er, der in allen Dingen die Nummer eins gebührt. Aus dieser Gewissheit heraus, dass ihm die Zukunft gehört, Nehmerqualitäten entwickeln, etwas einstecken können, ohne gleich wieder zurückzuhauen. Unter lauter Grobianen den Ruf eines Softies riskieren und etwas von der Zartheit der Gottesliebe lernen können. Und dann als fünftes noch, Geduld sollen wir nur auch noch anziehen. Geduld ist im Neuen Testament nie die geistliche Form des Fatalismus. Kann man halt nichts machen. Muss man halt aushalten. Sondern Geduld ist immer ein Kind der Hoffnung. Es ist die Fähigkeit, einen langen Atem zu bewahren, während die anderen schon längst kurzatmig werden. Gottes Durchhaltevermögen färbt ab auf seine Leute. Dass sie immer neu um Menschen ringen können, das wird ohne diese Langmut nicht gehen. Etwas dagegen setzen können, wenn eine Last drückt, sich nicht platt machen lassen müssen. Menschen mit einem langen Atem werden, in deren Gegenwart andere Zeit zum Reifwerden bekommen. Was ist jetzt der Gesamteindruck dieser fünf Kleidungsstücke auf Sie? Vielleicht denken Sie, das wird uns eigentlich doch gut stehen. Das klingt doch nicht so nach Uniform, sondern nach einer guten, zutiefst menschlichen und geistlichen Vielfalt. Da ist irgendwie die Sensibilität drin, die wir uns wünschen, aber auch Stärke. Und das Schöne bei diesen Klamotten ist, die sind auch miteinander gut kombinierbar. Die sind nicht wie ein kariertes Sakko mit einem gestreiften Hemd. Das ist gut passend. So angezogen gelingt das Leben besser. Sicherlich geht es nicht darum, dass unsere Eitelkeit noch ein bisschen eitler werden kann. Nicht, zieh diese fünf Sachen an und dann bleibt bitte den ganzen Tag vor dem Spiegel stehen und bewundert euch. Es sind alles Kleidungsstücke, die das Miteinander stärken. Dass nur einer für sich allein das trägt, macht überhaupt keinen Sinn. Aber wenn eine Gemeinde sich so anzieht, da geht was. Von daher ist es kein Wunder, dass seit der Kolosserbrief geschrieben worden ist, tausende und abertausende Leute diesen Text gepredigt haben und dass die Prediger viel mit diesem Bild gearbeitet haben. Viele haben gesagt, Kleidungsfragen sind Identitätsfragen. Hinter der Frage, was steht mir, steht die Frage, wer bin ich? Andere haben gesagt, oh, das ist genau die richtige Kleidung für den Alltag. Andere haben gesagt, das ist eigentlich eine Festgarderobe. Also sowas kannst du auch in ganz vornehmen Zusammenhängen noch tragen. Wieder andere haben gesagt, das ist der Maßanzug fürs wirkliche Leben. Und nochmal andere haben gesagt, das ist die Dienstkleidung für Seelsorger. Und noch andere haben gesagt, hier wird doch nicht bloß ein Bild eines gut angezogenen Christen oder einer gut gekleideten Gemeinde vor uns hingestellt, sondern wir erkennen dahinter ein anderes Bild. So war der Herr Jesus angezogen. Wir erkennen ihn wieder in diesen fünf Begriffen. So ist er den Leuten begegnet und so geht er mit uns um. Man könnte also das, was Paulus hier den Kolossern sagt, mit diesen fünf Wörtern, was sie da anziehen sollen, auch mit dieser anderen Formulierung sagen, die er auch gerne nimmt, zieht den Herrn Christus an. Ich würde es mal so sagen, zieh an, wofür dein Herz schlägt und zieh an, was der Gewinner trägt. Zieh an, was dein Herz, wofür dein Herz schlägt. Ich habe das nie vergessen, obwohl das schon Mitte der 90er Jahre war. Hatte ich Religionsunterricht in der dritten Klasse Grundschule und die waren fast alle Fans von Bayern München. Und ein Steppke war dabei, der war Fan von Werder Bremen. Und dann kam dieses Wochenende, wo Bayern gegen Bremen spielt und die Bremer so richtig einen draufkriegten und verloren. Und dann kam der am Montag in die Klasse, im Trikot von Werder Bremen. Und die anderen haben ihn sich mal so tüchtig zur Brust genommen und haben ihm alles Schlechte gesagt, was man so über Werder Bremen sagen kann. Und er hat sich das alles angehört und der Unterricht begann und er packte in aller Ruhe sein Mäppchen drauf, natürlich Werder Bremen. Das war auch grün. Und weiß mit dem Werder Bremen Logo drauf. Das hat mir gefallen. Der Kerl hat mir imponiert. Zieh an, wofür dein Herz schlägt. Ja? Und aber auch, jetzt können wir vielleicht nur bedingt von Werder Bremen reden, zieh an, was der Gewinner trägt. Hier können wir jetzt nur noch von Christus reden, auch nicht mehr von Bayern München. Sie erinnern sich vielleicht an ein paar Einzelheiten im Blick auf den kleinen Durchgang, den wir in den letzten drei Wochen im Kolosserbrief gemacht haben, wie dieses kleine Wort alles diesen Brief prägt und trägt. Alles in Christus. Er ist das Haupt von allem. Er hat die Vorfahrt in allen Dingen. In ihm wohnt alle Fülle, alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis in ihm. Die ganze Fülle der Gottheit in Christus, das war's, was man in Kolosse neu lernen musste, was man oft im Begriff war, gerade preiszugeben. Da wurde Christus als ergänzungsbedürftig hingestellt. Ihr seid erst dann richtige Christen, wenn ihr auch das und das und das und das noch. Und Paulus sagt, da gibt's nichts zu ergänzen, da gibt's nur was zu konzentrieren, sich auf Christus wirklich zu konzentrieren. Von diesem Hintergrund der letzten drei Wochen hören Sie vielleicht diese Worte aus dem heutigen Predigttext nochmal ein bisschen anders. Zieh an, was der trägt, in dem alle Fülle ist. Zieh an, was der trägt, auf den hin alles geschaffen ist. Zieh an, was der Gewinner trägt. Und da ist nun beides beieinander. Etwas ganz tief Menschliches, das, was uns miteinander gut tut, was die Menschen stärkt, Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und etwas über alle Maßen Herrliches, Gott mitten unter uns. Und was dann eben im nächsten Vers kommt, man könnte sagen, typisch Paulus. Das ganz Große, das Herrliche, die Fülle Gottes wird hineingebracht in die Alltagserfahrungen, die uns zu schaffen machen. Ertrage einer den anderen, vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Klage gegeneinander unter Christen. Klagen, die einen echten Anlass haben, die nicht nur ein Missverständnis sind. Echtes Schuldigwerden, Verstimmungen bis hin, dass da Beziehungen zerbrechen. Getaufte, Bekehrte, Wiedergeborene, betende Menschen, Leute, die ihre Bibel lieb haben und die einander Grund zur Klage geben. Bei denen ist wie bei uns. So ist es wirklich. So ist es wirklich bei uns. Die ideale Gemeinde fand schon im Neuen Testament nicht statt. Paulus redet zu real existierenden Christen. Einander ertragen, vielleicht meint jetzt jemand, das sei doch ein bisschen arg wenig. Und die Christen müssten sich ihre Ziele doch viel höher stecken. Einander ertragen, ist das wirklich so wenig? Ist das wirklich das, dass wir schon so gut erreicht haben, dass wir drüber stehen? Welche Energie ist nötig, um einander zu tragen? Und da sagt nun Jesus Christus, schaut her, dieser Ort, wo es so zugeht, das ist mein Arbeitsplatz. Das ist der Ort der Vergebung. Gemeinde ist der Ort, wo Vergebung wohnt. Und deswegen ist es gut, dabei zu sein. Und er sagt gleich weiter, weil er sich ja da sehr kurz fasst, über alles zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Das, was wir eben hatten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Sanftmut, Geduld, das sind nicht einfach eine Reihe von Einzelteilen. Da geht's nicht zu wie am Wühltisch im Kaufhaus, wo man sich dann schnell ein Einzelstück greift. Es geht um ein Ganzes, ein Overall, könnten wir sagen. Der Overall der Liebe. Und da meint Paulus nun in der Tat, das steht euch so richtig gut. Und es soll eben nicht zugehen wie bei manchem Einkaufsbummel. Da hat man irgendwo im Schaufenster was ganz Schönes gesehen, man ist ganz begeistert. Und dann entdeckt man das Preisschild. Und dann geht man seufzend weiter. Nicht nur es steht euch gut, sondern das könnt ihr euch auch leisten. Das gibt's geschenkt. Das, was ihr nie bezahlen könntet, gibt's gratis. Deswegen zieht das an. Lernt von Christus. Macht diese Erfahrungen miteinander, tut euch gegenseitig was Gutes. Warum? Ja, ihr seid doch die Auserwählten Gottes. Wenn das nicht zu denen passt, ihr seid doch die Heiligen und Geliebten. Lesen wir es mal rückwärts, die Geliebten. Die Garderobe, mit der uns der uns lieb hat, schön macht. Wo jedes Hemd und jede Socke an den erinnern, der uns ins Herz geschlossen hat. Die Heiligen, das sind die Leute, die gemerkt haben, Gott streckt seine Hand nach mir aus und die ihn dann nicht angeknurrt haben. Hände weg! Ihr seid Leute, die sich selber aus der Hand gegeben haben. Ihr habt euch in die Hand Gottes gelegt. Und jetzt müsst ihr eben nicht mehr diese elende Trotzkopf-Existenz durchbuchstabieren. Ich gehöre nur mir, mir ganz allein, von wegen. Und dann die Auserwählten Gottes. Vor fast 100 Jahren gab es in Halle einen Professor, Wilhelm Lüttgert, Theologieprofessor, der hatte ein Buch über die Liebe im Neuen Testament geschrieben, bis heute lesenswertes Buch. Aber er hat natürlich nicht nur Bücher geschrieben, sondern im Examen auch Studenten geprüft. Und ab und zu hat er es mal gewagt, sich auch vom einfachen Prüfungsstoff zu entfernen und etwas näher auf die Studenten zuzugehen. Und dann die Frage, Herr Kandidat, sind Sie geliebt? Ja, Herr Professor. Herr Kandidat, sind Sie gerechtfertigt? Ja, Herr Professor. Herr Kandidat, sind Sie geheiligt? Schon etwas unsicherer, aber ja, Herr Professor. Herr Kandidat, sind Sie erwählt? Nein, Herr Professor. Das war denn doch zu viel, ein Zurückschrecken, eine Scheu, zu weit zu gehen, erwählt zu sein. Das muss diesem Studentlein so wie eine große Auszeichnung vorgekommen sein, die er nicht verdient hatte. Aber gerade das hätte eben nicht nur der Herr Professor, sondern auch der Herr Jesus gegönnt, dass er sein Leben letztgültig verankert in dem grundlegenden Ja-Wort, das Gott über ihn ausgesprochen hat. Auserwählter Gottes bist du. Und deswegen dann auch der Schlusssatz, der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid, in einem Leibe. Ja, das ist der Friede für alle zusammen, nicht nur für den Einzelnen. Der regiere eure Herzen und seid dankbar. Hier wird vom Frieden ja anders geredet, als normal ist. Normal ist, dass man sich um Frieden bemühen muss, Frieden stiften, Frieden schließen, das leuchtet uns allen ja ein. Aber hier ist vom Frieden gesprochen, nicht wie von einem Etwas, das wir herstellen müssen, sondern von einem Jemand, der etwas mit uns macht. Der Friede macht etwas mit uns. Der kann regieren. Und da, wo die wichtigsten Entscheidungen fallen, in unseren Herzen. Jemand, der sowas mit uns macht, dass wir ihm in allem Vertrauen die Regierungsgewalt über uns einräumen können, der da etwas gestalten kann in unseren Herzen. Wenn der regiert, heißt das, dass das Leben als Ganzes gelingt und wenn noch so viele Kleinigkeiten daneben gehen. Wenn der regiert, dann wird aus Bruchstücken etwas Ganzes, dann wird aus Gegnerschaft Gemeinschaft. Und das wäre meine Bitte an die Konstanzer, dass sie das in ihrem Leben und in ihrem Gemeindeleben einfach Tag für Tag zulassen, dass dieser Christus, in dem die ganze Fülle Gottes wohnt, dass der euch Tag für Tag sagen kann, Friede sei mit euch. Amen. Ich möchte gern beten.